glaube, zur Predigt und lese aus Apostelgeschichte 17 einen Teil der Verse von dem 16. Vers an und die Predigt wird bis zum 34. Vers gehen. Ich lese bis Vers 23, ab Vers 16. Während Paulus in Athen wartete, ergrimmte sein Geist, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Er sprach in der Synagoge mit den Juden und Gottesfürchtigen, täglich aber auch auf dem Marktplatz mit denen, die da waren. Aber etliche epikuräische und stoische Philosophen maßen sich mit ihm. Also sie maßen sich mit ihm. Sie redeten dagegen. Manche sagten, was will der Schwätzer? Andere aber, er scheint Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündete das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist? Denn du bringst Fremdartiges zu uns. Denn alle Athener und dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem steht, dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch den, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Amen. Liebe Gemeinde, er evangelisiert in Athen, und zwar Ungläubige, die doch sehr gläubig sind, sie glauben halt an irgendetwas anderes, und ja, an nichts glauben ist, hat auch ein Glaube. Sie glauben viel in Athen, aber halt nicht richtig. Ich habe drei Punkte dazu. Das Umfeld, die Philosophen und Gottesbilder und das Evangelium. Zuerst das Umfeld. Athen war eine schöne Stadt. In ihr wurde geboren, was wir heute haben und lieben, mehr oder weniger. Nämlich die Demokratie. Gut, die Volksherrschaft, was Demokratie heißt, Volksherrschaft, das war damals schon ein schwieriges Kind oder eine schwierige Geburt und ist auch heute noch ein problematisches Kind. Auch unser Menschenbild, dass wir im Kern gut sind, also im Herzen gut sind, wurde in Athen geboren. Durch Aristoteles, der dort Sokrates und Platon studiert hat. Was Paulus hier in Athen sagt und was ihn aufregt, das sind die vielen Götterbilder. Und er geht an für sich auf die Agora, den Marktplatz, und das seht ihr da. Und ja, da fängt er an. Die Agora war damals ein Marktplatz, aber man konnte dort alles kaufen, wie der Schriftsteller F. Bulos sagt. Man kann Äpfel und Trauben kaufen, aber auch Gesetze und falsche Zeugen, einfach alles. Und es war natürlich auch so etwas wie der Austausch der Neuigkeiten. Es war sozusagen der antike Chatroom. Man hat Neuigkeiten ausgetauscht und natürlich auch viel geschwätzt. Ja, da verkündete er das Evangelium von Jesu Auferstehung. Und viele hören ihm zu und auch Philosophen sind da, die sind ja auch neugierig. Und sie schnappen ihn und bringen ihn auf den Areopag, das ist der Areshügel und der ist ganz in der Nähe der Akropolis. Und dort hat das Gericht getagt, aber auch die Regierung, also die Stadtregierung. Und da kann er reden. Da wollen sie ihn hören. Es wird hier sozusagen offiziell, also da wird er von Regierungsvertretern gehört und von den Philosophen. Schön. Staat und Religion oder Philosophie war damals nicht getrennt, wie bei uns heute. Wobei, ja, so richtig sind Staat und Religion und Philosophie bei uns auch nicht getrennt. Man tut sich schwer, wenn man etwas anderes glaubt als die Masse. Da eckt man halt an. Ja, das, was er hier trifft, das ist Gottesverehrung und Philosophie. Philosophie und Ideologie. Ideologie heißt Denkweise und Weltanschauung. Ja, die hat man oder die kriegt man. Die sind eine Art Gottesersatz. Das ist etwas Problematisches, was ich da sage. Aber Ludwig Wittgenstein beendete die philosophische Grundfrage, woher kommen wir, wozu sind wir, Sinnfrage, und wohin gehen wir? Und er sagt einfach, unterschrieb einfach und wies nach, dass wir nicht die Sinne haben, den Sinn zu erkennen. Da können wir Ideologien aufstellen noch und noch und Weltbilder aufstellen noch und noch. Wir wissen das nicht. Uns fehlen die Sinne für den Sinn. Und damit ist die klassische Philosophie beerdigt. Gott muss das sagen, schreibt Wittgenstein. Ja, also Philosophie. Paulus trifft hier zwei Schulen, zwei philosophische Schulen, die Epikuräer und die Stoiker. Und ich komme zum zweiten Punkt, die Philosophie und die Gottesbilder. Diese Philosophen, die haben natürlich an irgendeinen Gott geglaubt. Das Philosophie war nicht losgelöst von der Religion, was man glaubt, also. Und ich nenne zuerst die Stoiker, die waren eine gute Philosophie. Zenon hat sie gegründet und das stoische Weltbild sagte, dass also Gott, also Gott ist die Seele von allem und er umfasst im Prinzip alles. Das ist Weltall, Erde, aber auch Menschen, Steine, Würmer, überall ist Gott. Er ist in allem verbunden. Und Sinn des Menschen ist da, für sich im Einklang mit dem Kosmos zu leben, dann ist man auch im Einklang mit der Gottheit. Die Welt soll erforscht werden, und damit man besser im Einklang mit ihr leben kann und auch mehr weiß. Und dann ist gesagt, füll deinen Platz aus. Da, wo du bist. In der Familie, im Staat. Und die Staaten haben an für sich diese Philosophie gerne gehabt. Sie war unternehmungslustig, hat viel geforscht, aber hat auch ihren, also die Leute haben ihren Platz ausgefüllt, da, wo sie waren. Und haben sich eingebracht. Sie waren sozusagen ein Zahnrädchen in diesem riesigen Gefüge des Kosmos. Und schön. Die stoische Ruhe, die auch heute noch bekannt ist, wenn Widrigkeiten oder schlimmes Unglück oder Krieg sie betroffen hat, dann haben sie das mit stoischer Ruhe, mit Gelassenheit ertragen. Wir sind ein Zahnrädchen und alles läuft weiter. Wir füllen unseren Platz aus. Das war's. Es gab viele Stoiker und der große Kaiser Marc Aurel war ein Stoiker. Der hat das römische Imperium zur Größe geführt. Allerdings hat er auch die Christen verfolgt, weil die eben etwas anderes glaubt, dass nicht irgendein Kosmos oder eine Weltseele uns beherrscht und dass Gott nicht in Würmern ist und nicht in Stein ist. Sie haben Gott im auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen. Und Marc Aurel hat das nicht toleriert. Ich komme zu den Epikureern. Die hören dem Paulus auch zu. Epikur ist 3. Jahrhundert vor Christus und hat eine Schule gegründet und hat auch nach dem Sinn des Lebens gefragt und philosophiert. Und er sagt einfach, glücklich sein ist der Sinn des Lebens. Okay. Glücklich sein ist der Sinn des Lebens. Gut. Wie komme ich zu dem Glück? Ja, das war für ihn gar nicht so einfach. Er hat gesagt, eine ausgeglichene Seele, das ist an für sich Glück. Also nicht Leidenschaft und nicht Hass und nicht Zorn und so weiter. Auch nicht extreme Liebe. Das bringt nämlich die Seele ins Ungleichgewicht. Und dann habe ich. Dann bin ich nicht mehr glücklich. Deshalb strebt er an, die Leidenschaften zu vermeiden, denn Leidenschaft schafft ja Leiden. Erster Schritt, man soll eben diese Gelüste, die man hat und braucht Angst und Schmerz, aus dem Leben verbannen. Auch die Angst, das was krank macht, weg damit. Weg mit Sorge, Streit und Leidenschaft. Wie? Ja, ganz einfach, man bildet einen Kreis, da wo die Gleichgesinnten sind. Man hat seine Clique und in der wird man verstanden. Da ist man auch geborgen. Und man redet auf hohem Niveau und lebt gut auf hohem Niveau. Und wenn dann die Krankheit kommt, oder Unfall, oder Krieg, oder Not, ja, dann kümmert man sich etwas drum, halt innerhalb der Clique, um die, die in der Clique sind. Alles andere sperrt man aus. Also, das geht uns nichts an. Das, die Belange des Staates, Volkes und geht uns nichts an. Abschotten. Ja. Okay, und wenn der Tod kommt, ja, der geht uns auch nichts an, sagt Epikur. Denn wenn wir sind, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, sind wir nicht mehr. Er geht uns nichts an. Ja, so einfach war es dann halt doch nicht, und allerdings gibt es halt jede Menge Epikuräer, auch wenn sie es nicht wissen. Glücklich sein ist das Ziel. Wie werde ich glücklich? Die Werbung sagt, indem du das und das und das und das hast. Dann bist du glücklich. Okay, dann will ich das und das und das und das. Oder die und den. Dann bin ich glücklich. Ja, funktioniert nicht ganz. Es funktioniert auch das Abschotten nicht. Und sich vor der Verantwortung drücken, funktioniert auch nicht. Und der Tod, der kommt. Und was ist danach? Ja, dann sagt das Gewissen, dann musst du zahlen für das, was du getan hast. Paulus redet zu diesen Philosophen und er predigt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in von Händen gemachten Tempeln und lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst an Leben, Odem und alles gibt. Also hier meint er die Vielgläubigen, die überall ihre Götzenbilder aufgestellt haben, und er spricht hier gemäß den Philosophen. Was er in Wirklichkeit meint und hier verkündet ist, er bezieht sich auf das Bild oder auf die Statue des unbekannten Gottes, den sie da aufgestellt haben und dem halt ihre Opfergaben geben. und den verkündet er jetzt. Ich bringe euch jetzt den unbekannten Gott vor Augen. Das war in Athen und bei den Philosophen und bei all diesen Leuten etwas Bekanntes. Er bringt den Schöpfer von Himmel und Erde ihnen vor Augen. Das ist der Kronos. Kronos war ihr oberster Gott. Er hat alle anderen Götter geschaffen, aber er offenbart sich nicht. Kronos, doch, er offenbart sich schon. Hier habt ihr einen Chronometer, da steckt er drin, Kronos. Und in der Chronik, da ist er auch drin. Kronos war der oberste Gott und man konnte sich ihn nicht vorstellen, auch ihn nicht abbilden. Und Paulus verkündigt ihn. Ja, dieser Kronos, den findet man nicht. Oder doch, er offenbart sich zu gewissen Zeitpunkten. Also Kronos ist die Zeit. Und dann gibt es noch die Zeitpunkte. Und der wird von den Griechen damals Kairos genannt. Und in ihrer Vorstellung ist der Kairos, der kommt von Kronos und ist ein kleiner Junge mit ganz langem Haar. Und der wuselt da schnell durch das Zimmer oder durch den Marktplatz. Und man muss den Zeitpunkt, den wohlangenehmen Zeitpunkt einfach erfassen und ihn bei den Haaren schnappen. Dann ist gut. In 2. Korinther 6,2 redet Paulus oder schreibt Paulus von diesem Kairos, dem Jungen, den man schnappen muss, an den Haaren. Genau dann, wenn Gottes Wort an dich ergeht, dann ist der Kairos da, sagt er oder schreibt er. Schnapp ihn. Er fährt fort mit der Vorstellung des unbekannten Gottes. Er sagt, er hat aus einem Blut jedes Volk gemacht, das sie auf der Erde wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie einige eurer Dichter gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da zitiert er die Stoiker Aratus und Kleantes und den Epikureer Timagenes. Gott hat die Welt geschaffen. Er hält sie auch durch seine Naturgesetze und die Dienerinnen. Damit meint er den Staat. Er bestimmt auch, dass die Menschen ihn suchen sollen. Darum ist man religiös. Das ist innewohnend und darum sucht man auch den Sinn. Und die Suche ist halt nicht erfolgreich, wenn Gott sich nicht offenbart. Aber Paulus sagt hier, dass er sich offenbart und er wird es tun. Und die Philosophen, die bestätigen, ja, wir sind sein Geschlecht und Paulus meint damit natürlich Genesis 1,27, wo Gott den Menschen schuf nach seinem Bild. Und er meint damit auch Kinder Gottes. Sie sind nach seinem Geschlecht. Die Philosophen bestätigen an für sich seine Aussage hier auf dem Areopag. Und er bestätigt sie. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nicht als Affen. Allerdings benehmen sich manche ärger als Affen, das sagt aber Paulus nicht, das sage ich. Er kommt zum Evangelium, 3. Punkt. Gott bestimmt, durch wen er zu finden ist. Er sagt, da wir göttlichen Geschlechts sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei durch menschliche Kunst oder in Erfindung und gemachte Gebilde aus Gold, Silber oder Stein. Nein, Gott hat zwar über Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er, überall Buße zu tun weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also hier ist das Evangelium. Da offenbart sich Gott. Und was tun die Menschen? Was sollen sie tun? Sie sollen Buße tun. Buße heißt hier umdenken. Umkehren. Ja, zu dieser Offenbarung hin. Denn der gefallene Mensch und die Athener vor allem, die schaffen sich ihre Götter und Ideologien. Und indem der Mensch die Götter schafft, ist er selbst Gott. Er macht sie ja. Und die Ideologien, also die Vorstellung des Menschen und Weltbildes, wie man damit handeln kann, ja, das macht er auch. Und dann hängt er dem an. Aber Gott sagt durchaus etwas anderes. Und ich sage dazu, die Evolutionstheorie, das ist auch so eine Ideologie, ist auch eine Philosophie, das ist keine Wissenschaft. Das ist Ideologie und Philosophie, in der Gott einfach nicht vorkommt. Der Mensch bildet sich aus Erde und all das andere ebenfalls auch. Hier redet Paulus allerdings vom auferweckten Herrn Jesus Christus. Einen toten Christus hat man lieber. Ein toter Jesus ist einem ganz manchen sehr, ja, den haben sie gern. Und einen kleinen Jesus an Weihnachten noch lieber. Einen auferstandenen Jesus, Herrn Jesus, dem müsste man Verantwortung geben. Durch das Leben, das Einrichten. Ja, und Paulus erdreistet sich und evangelisiert auch mit dem drohenden Gericht. Und der Kairos wuselt durch die Zuhörer. Das ist wie immer. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sprachen, wollen wir darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysus, ein Mitglied des Areopags, eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Einige verpassen hier den Kairos, das Heil von Gott, den Herrn Jesus Christus. Aber andere nicht. Sie ergreifen die Gelegenheit. Da kommt Gottes Wort zu ihnen und in ihnen ist der Herr Jesus drinnen. Und da ist einer vom Areopag, er heißt Dionysos, ist also ein hochgestellter Mann. Und dann wird noch eine Frau namens Damaris erwähnt und dann noch etliche andere. Und sie folgen dem Paulus. Und sie bilden die erste Gemeinde in Athen. Andere sagen, ja, als sie von der Auferstehung hören, sie spotten. Und wieder eine Gruppe sagt, ja, wir wollen noch mehr von dir hören darüber. Das kann jetzt echt sein, kann aber auch eine Ausrede sein. So wie wenn man sagt, wenn man eingeladen wird, dann sagt man, ja, ich komme. Ich habe noch Fragen und man kommt nicht und hat auch wirklich keine Fragen, es interessiert einen nicht. Schwer zu sagen, wir können es nicht sagen von hier aus. Hier wird die Gemeinde Jesu in Athen, Zentrum aller Philosophie und aller Bildung, geschaffen. Ich komme zum Schluss. Paulus nutzt hier bei der Evangelisation die vorhandenen Gegebenheiten. Er geht ein auf ihre Gottesverehrung, auf ihre Kultur, ihre Philosophie und Ideologie und er macht das in ihrem Chatroom. Also er nutzt den Marktplatz, um das zu tun, was die Philosophen auch getan haben. Da haben sie ihre Sachen gesagt. Da wurden auch die Regierungserlässe verkündet und er verkündet das Evangelium. Also er nutzt die Gegebenheiten. Und worauf er Schwerpunkt legt, ist, dass Gott offenbart in der Zeit, dem Kronos, zu gewissen Zeitpunkten, dem Kairos, seinen Sohn. Nicht zu jeder Zeit. Der Kairos, der wuselt zwar immer durch die Reihen, aber viele erwischen ihn nicht. Ergreifen ihn nicht. Das ist doch das Heil von Gott. 2. Korinther 6, da schreibt Paulus, wir ermahnen euch, Gottes Gnade nicht vergeblich zu empfangen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, der Kairos. Jetzt ist der Tag des Heils. Amen.